Hoi und herzlich willkommen zum Wurzelgespräche-Podcast. Dein Podcast, wo wir mit spannenden Menschen den Blick zu ihren Wurzeln richten. Ein Podcast, der verbindet, inspiriert und zum Nachdenken anregt. Mein Name ist Jacqueline «Jackie» Baumann und ich freue mich, vielfältige Lebenswege, tiefe Einblicke und prägende Erfahrungen mit dir zu teilen. Heute bin ich zu Gast hier in Fressnacht bei der B-Family und vor mir hockt der Matthias Bösch. Danke vielmals, darf ich heute bei dir da sein, an diesem wunderschönen Ort.
Freut mich sehr, dass du da bist.
Ja, ist wirklich, also falls ihr mal die Möglichkeit hinter anzukommen, ganz ein schönes Eckli und einfach Vögel zwitschern. Man ist da, ich habe gesagt, als ich hingefahren bin, man fährt da so in eine andere Welt ein bisschen rein, man erwartet es gar nicht. Und ihr habt euch da so eure B-Family erschaffen und darüber reden wir heute ein bisschen. Starten möchte ich aber mit dir und möchte dich fragen, wo spürst du deine Wurzeln oder was gibt dir so ein bisschen das verwurzelte Gefühl?
Ja, also wie man jetzt wahrscheinlich schon relativ schnell hört, bin ich grundsätzlich nicht da verwurzelt. Also ich bin ursprünglich aus Österreich, aus Vorarlberg. Und für mich sind eigentlich die Wurzeln sind mehr die Menschen oder die Familie. Ja. Also der Ort ist für mich nie so entscheidend gewesen für Wurzeln, sondern für mich ist eigentlich immer mehr ja, das Umfeld oder die Menschen entscheidend gewesen. Ich habe mich zum Beispiel in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, nie so gross wohlgefühlt. Ich habe nicht mehr gewusst, dort wie ich nie alt.
Und schon als Kind ist dir da irgendwie so ein bisschen bewusst gewesen, oder?
Ja, eher dann so um, sag jetzt mal so 17, 18, 19 umeinander war es für mich klar, das ist so ein Ort, wo, da bin ich aufgewachsen, das ist ein Teil von meiner Vergangenheit, aber da bin ich sicher nicht alt. Mhm. Ich habe dann lange in Bregenz gewohnt, was mir sehr gut gefallen hat, weil es so am See ist. Und über Umwege bin ich dann nach Fressnacht gekommen. Und ich weiß noch, wo wir da dann noch das erste Mal auf der Wiese gestanden sind, wo jetzt unser Haus steht, bin ich auf den Baum geklettert, habe auf den See geschaut und gesehen, da bin ich daheim. Und jetzt ist es schon so, dass ich mich da wirklich sehr, sehr verwurzelt fühle, obwohl wir nicht so lange da sind. Aber in erster Linie sind es schon die Menschen, glaube ich, die das Entscheidende sind. Weil oft zieht ich den Weg wieder in andere Regionen oder andere Gebiete. Und letztendlich, glaube ich, sind ja, die Menschen schon das, was, ja, wo dir deine Wurzeln mitgeben.
Und Wasser, habe ich jetzt so rausgehört. Also der See gibt dir schon auch irgendwie ein bisschen, vielleicht nicht Wurzeln, aber die Weite zu den Wurzeln.
Der See ist für mich, also man sagt immer, man muss seine Batterie aufladen können und das ist der See für mich eigentlich das perfekte Beispiel. Ich habe immer gesagt, entweder möchte ich gerne in der Berg wohnen oder am See. Also Berge sind für mich auch sehr, sehr wichtig. Ja. Der See oder das Meer oder das Wasser sind mir noch wichtiger. Weil du einfach diese Weite hast. Und ja, für mich ist es oft auch am Abend, dass ich einfach da sitze und auf dem See schaue und das beruhigt mich extrem und das gibt mir auch wieder Kraft und Energie für den nächsten Tag. Also für mich ist Wasser ein ganz wichtiges Element. Obwohl ich früher nicht so gern geschwommen bin.
Auch spannend, da dann nicht, aber mehr so ein bisschen das Wasser in der Nähe zu haben.
Also heute schon, also heute schwimme ich sehr gerne und bin sehr gerne im Wasser, aber früher war ich nicht so Wasserratte. Und ich habe zum Beispiel auch immer gesagt, ich würde nie tauchen gehen, weil ich, für mich ist es unnatürlich, dass ich unter Wasser atmen muss. Und inzwischen bin ich aber dann auch eine Zeit lang sehr leidenschaftlicher Taucher gewesen und habe das Medium Wasser eigentlich aus verschiedenen Perspektiven erleben können. Und es ist aber eine faszinierende Welt, es ist aber auch eine neue Welt. Also gerade beim Tauchen sieht man natürlich nochmal ganz, ganz andere Sachen.
Definitiv. Und ihr habt euch da jetzt eben niedergelassen, sowohl firmentechnisch wie auch privat. Das ist wirklich so da der Ort, wo du wirkst und wo du lebst. Also ganz wichtig auch. Wir sind sehr nah am Wasser. Also der Ort hat irgendwie, wie du auch gesagt hast, wahrscheinlich müssen so ein bisschen sein. Und B-Family hat ja auch da Familie. Du hast ja vorher gesagt, das sind vor allem Menschen, die es ausmacht. Und jetzt vielleicht auch Bienen, wo du verwurzelt bist, weil B-Family sind ja eben so ein bisschen Menschen, aber auch vor allem Bienen, die Natur, die da dahinter stehen. Würdest du uns da mal mitnehmen, wie das entstanden ist mit dieser B-Family?
Ja, also schlussendlich, meine Mama hat die Firma gegründet vor vielen Jahren. Und ich bin da eigentlich per Zufall in das ganze Thema ein bisschen reingerutscht, muss man fairerweise sagen. Ich bin so ein bisschen mit Lebensmitteln groß geworden. Mein Papa war Metzger, hat eigene Metzgerei gehabt. Also ich habe Lebensmittel von Kind auf irgendwo mitkriegt oder Respekt vor Lebensmitteln. Und ich bin da wirklich in ein völlig neues Thema eingetaucht und das ist jetzt nicht irgendwie so eine Klischee sein oder so, sondern es ist wirklich eine, ist eine faszinierende Welt. Also ich bin gerade dabei, eine Präsentation zu vorbereiten, so, wo ich Vergleich ziehe zwischen der Biene und einem Unternehmen. Und es ist so interessant, wie Bienen funktionieren, wie das Volk in sich funktioniert, wie sie einfach ohne Ego eigentlich jede Biene den Job macht, damit das Volk vorwärts kommt. Und da gibt es ganz, ganz interessante Themen. Und dann haben wir natürlich das Thema Honig, was ein irrsinniger spannendes Lebensmittel ist. Ist eines von der eigentlich nicht verderblichen Lebensmittel, also hat eigentlich eine unendliche Haltbarkeit.
Also es macht sich selber haltbar in dem Sinne, oder die Bienen machen es uns haltbar in dem Sinne.
Genau, also der Honig kann eigentlich nicht verderben, wenn man richtig lagert. Und einfach auch die Vielzahl an Sorten, die wir haben, wo man einfach immer wieder, ist immer wieder spannend, dass der Honig von komplett wird, durchsichtig, flüssig, zu fast schwarz, zähflüssig, kristallisiert, cremig. Du hast verschiedene Farben, Konsistenzen, Geschmäcker. Und es sind immer die gleichen Bienen. Es ist einfach nur eine andere Pollenzusammensetzung am Schluss, wo den Unterschied macht, oder Pollen-Nektar-Zusammensetzung. Und es ist ein irrsinniger, vielfältiges und irrsinniger spannendes Naturprodukt.
Also du hast wirklich deine Begeisterung dann können auf dem Weg, oder hast du die schon immer gehabt? Oder wie war das, wo so die Entscheidung angestanden ist? Oder vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wo kommst du her? Wo bist du vorher tätig gewesen? Oder in welchem Bereich?
Also ich habe eigentlich eine Ausbildung gemacht an einer Fachhochschule für Multimedia. Also ganz was anderes eigentlich. Ich habe dann lange bei der Firma Bühle in Nutzwil geschafft. Fast 17 Jahre im Konzern gewesen. Verschiedene IT-Stationen durchlaufen und habe am Schluss das Glück gehabt, dass ich ein sehr, sehr cooles Projekt machen durfte. Ich habe gut 5 Jahre lang habe ich ein globales E-Commerce-Portal, also ein Kundenportal aufbauen dürfen. Was ein irrsinniger spannendes Projekt war, wo sehr international war, wo direkt dann auch mit Kunden in Kontakt war, was in der IT auch nicht so, also du hast schon Kunden, aber nicht quasi Bühler-Kunden. Und es war eine super spannende Zeit, aber nach 17 Jahren im Konzern war für mich einfach mal der Zeitpunkt, zu sagen, ich glaube, ich muss mal noch was anderes sehen, muss was anderes machen.
Ja.
Und dann hat sich wie immer eine Tür, machst du zu oder geh zu und es gehen andere Türen auf und dann hat sich das so ergeben. Und ja, es war so ein kleines Abenteuer und dann habe ich gesagt, ja, jetzt probieren wir das mal und schauen mal, wo uns das anführt. Also es war auch nicht ein konkreter Plan dahinter oder irgendwas, sondern es war wirklich ein ja, in dem Moment die Entscheidung, zu sagen, komm, jetzt machen wir das. Und ja, jetzt mache ich es 5 Jahre und es ist ein super spannendes Unternehmen und du lernst schon extrem viel. Also ich habe die letzten 5 Jahre sicher mehr gelernt als die, ich weiß nicht, 10 Jahre davor.
Sehr spannend. Wie ist denn deine Mami zu den Bienen gekommen oder was hat sie angetrieben, um so etwas zu gründen?
Also sie ist als Kind bei unserem Opa, also bei ihrem Opa, bei meinem Uropa in dem Fall, in Kärnten gewesen, der hat Bienen gehabt. Da ist sie als Kind eigentlich mal in Kontakt gewesen mit Bienen. Und sie hat dann sich eigentlich viel mit Natur, Garten und solchen Themen beschäftigt. Und ist dann irgendwann wieder auf das Thema Bienen gekommen und hat dann die Imker-Ausbildung gemacht. Und hat dann eigentlich bei einem Abendessen mit Freunden hat sie so irgendwie über das Thema geredet und dann und sie da irgendwie in der Runde gesehen, so nach dem Motto, ja, man müsste doch was für Bienen machen, man müsste doch irgendwas, man müsste eine Firma machen, wo quasi für Bienen was macht. Und aus dem ist dann das Thema Bee Family entstanden.
Spannend, eigentlich so aus einem Gedanken heraus, ich würde etwas bewegen und ich würde etwas anreissen. Ist denn das so gewachsen über die Jahre?
Genau, und dann ist das so gewachsen über die Jahre und ja, es ist natürlich eine schwierige Balance zum Teil zwischen dem Thema Natur, Nachhaltigkeit, Biodiversität, Unternehmen. Also ich sage immer, wir sind kein Verein, sondern wir sind ein Unternehmen.
Ja.
Und da musst du natürlich auch zum Teil sehr gut abwägen, was du machst, wie du machst. Weil wenn du nur auf Natur gehst, hast du natürlich nicht einen finanziellen Druck, normalerweise.
Ja.
Wir müssen aber auch eine Wirtschaftlichkeit ankriegen, wenn wir nur wirtschaftlich sind. Und trotzdem ist es aber das Thema Natur wichtig und sind es Bienen wichtig. Und das ist manchmal eine Gratwanderung oder eine Balance, die man ankriegen müssen.
Stören wir doch mal zu den Bienen hin, um vielleicht da mal den Einstieg zu machen? Weil ich glaube, Bienen sind auch so etwas, wir wissen alle, dass die sehr wichtig sind für uns und unsere Natur. Aber ich habe das Gefühl, die wenigsten wissen, warum. Also wir fangen da oder nicht genau warum oder was da jetzt mit diesen Bienen auf sich hat. Willst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Da sind wir sicher, also eben tief können wir da reingehen und du könntest jetzt wahrscheinlich eine Stunde darüber erzählen. Aber was macht die Biene so speziell in dem, was sie für unsere Natur macht und wie funktioniert das genau mit dem Honig?
Also grundsätzlich sage ich jetzt mal, ich gehe um Bestäubung.
Jawohl.
Also viele Pflanzen sind von der Bestäubung abhängig.
Mhm.
Und Bestäubung ist ja unglaublich ein wichtiger Punkt, das machen nicht nur Bienen, sondern auch Bienen. Aber es gibt andere Insekten, es gibt Wildbienen und. Also ich glaube, am Schluss ist immer wichtig, Bestäubung ist für uns als Menschen und für die Natur ein ganz wichtiger Aspekt.
Mhm.
Und Honigbiene kann da einen Teil dazu beitragen.
Also die Honigbiene ist eigentlich eine Rasse, kann man das, oder wie kann man da sagen?
Aber also grob unterscheiden kann man im Prinzip Wildbiene und Honigbiene.
Jawohl.
Und Wildbiene ist relativ einfach, die leben meistens einzeln.
Mhm.
Und sie produzieren keinen Honig. Sie fliegen beispielsweise, was ich spannend finde, wenn wir bei uns im Garten sind, das Erste, was fliegt, sind zum Beispiel Wildbienen.
Mhm.
Also Honigbienen haben wirklich einen anderen Temperaturbereich und einen anderen. Also ich sage immer, sie sind ein bisschen Prinzessinnen. Sie fliegen nur, wenn die Konditionen besser sind. Und was man bei uns zum Beispiel immer sieht, ist, dass zuerst Wildbienen aktiv sind, bevor Honigbienen aktiv sind.
Also da, wo man jetzt sieht, wir haben jetzt noch so Temperaturen relativ tief einmal in der Nacht. Da, wo ich jetzt im Garten einmal höre, summe, das sind Wildbienen sehr wahrscheinlich.
Also es ist immer klar abhängig. Am Schluss, Honigbienen fliegt nicht ganz einfach gesehen, wenn es zu kalt ist, wenn es regnet oder wenn es extrem viel Wind hat.
Okay.
Und ich sage, die Wildbienen sind einfach vorher aktiv. Also auch bei gewissen Bedingungen fliegen sie logisch wieso nicht, aber sie sind wirklich vorher aktiv, also sie sind ein bisschen robust oder wilder oder was auch immer. Und bei den Wildbienen haben wir, glaube in der Schweiz knapp, oder es gibt knapp 600 Arten. Ich glaube, die bekannteste ist die Hummel.
Ja.
Schon die, wo man mit, glaube ich, freiem Auge am einfachsten erkennen kann.
Also die Hummel ist auch eine Art Biene?
Eine Wildbiene, ja.
Eine Wildbiene, okay, da ist mir jetzt auch nicht bewusst gewesen.
Und die Honigbiene hat einfach den riesen Vorteil, dass sie von einem Mensch betreut wird.
Mhm.
Und für einen Mensch als Nutztier gilt, weil sie einfach ein Produkt erwirtschaftet, das man Honig nennt.
Mhm.
Und dementsprechend ist natürlich auch eine Betreuung da für die Tiere. Sie würden aber auch ohne uns nicht mehr wirklich gut überleben können. Da gibt es auch verschiedene Meinungen. Aber heute mit dem Druck, was wir zum Teil haben von Krankheiten, von den Varroamilben und. Ein freies Volk in der freien Natur wird heute wahrscheinlich nicht überleben oder hat eine sehr geringe Überlebenschance. Das heißt, wir als Imker müssen gewisse Vorkehrungen treffen, dass es den Bienen gut geht.
Mhm.
Und das ist auch wieder so eine Gratwanderung, zum sagen, wie naturnah möchtest du das Ganze gestalten? Versus wie hoch ist die Überlebenschance für deinem Volk?
Mhm.
Also da gibt es ganz, ganz viele Entscheidungen und ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe keine Imker-Ausbildung. Ich habe da angefangen und habe zu unserer Imker immer gesagt, wenn alle das so machen, dann machen sie mir anders.
Das ist grundsätzlich ein spannender Ansatz.
Es ist ein sehr spannender Ansatz. Ich habe den sehr oft sehr verwirrte Gesichtsausdrücke vor mir gehabt. Ich bin natürlich extrem oft zurückgekrebst, weil ich gelernt habe, dass logischerweise die Imkerei ist eine Tradition, die gibt es seit vielen Jahren, es gibt sehr viele Imker auf dieser Welt. Also es ist ja nicht, es ist ja etabliert, da hat es ja schon ganz viel Gutes dabei. Aber ich habe auch gelernt, dass man gewisse Sachen einfach anders machen können.
Mhm.
Und ich glaube, es ist schwer, wenn du, aber keine Ahnung, wenn du Bio oder Demeter machst.
Ja.
Oder es gibt eine Skala für Bio, die langt von, ich bin gerade im Bio-Standard drin, bis zu, ich bin quasi im Demeter-Standard. Und so ist in dem Karai, glaube ich, auch. Du kannst Dinge machen, wo es darum geht, dass du halt möglichst wenig Arbeit hast oder möglichst viel Honigertrag hast. Und dann kannst du Sachen machen, wo halt schon dass möglichst der Bienen gut geht. Und wir versuchen halt immer, dass es der Bienen gut geht.
Was macht denn ein Imker genau? Ich weiß, du bist kein ausgebildeter Imker, aber bist ja jetzt sehr, sehr nah dran. Ich glaube, wir haben einen Imker angestellt bei euch in der Firma.
Genau. Also wir haben einen professionellen Imker, der hat da jetzt, oder ist ja in der höchsten Ausbildungsstufe 3 in der Schweiz, am eidgenössischen Fachausweis. Jetzt nach 5 Jahren mit dem unterwegs, traue ich mich sagen, habe ich schon ein gewisses Grundverständnis von der Imkerei. Aber einfach, ich habe selber noch keine Ausbildung gemacht. Aber es ist einfach Teil von unserem Job und da lernen wir viel. Und was du machen musst, es sind viele Sachen. Also Imkerei ist sehr aufwendig, was Material angeht, grundsätzlich auch.
Mhm.
Also du brauchst sehr, sehr viel Material. Du musst grundsätzlich mal einfach zu den Bienen schauen. Das heißt, wir kontrollieren immer wieder mal.
Ja.
Einfach zum Schauen, sind sie gesund, stimmt alles mit der Brut, ist Königin da. Also einfach, ist es ein gesundes Volk, ist es ein funktionierendes Volk, haben sie Vorräte, haben sie genug Vorräte.
Die tun sie sich selber aufbauen in dem Sinn.
Korrekt. Also das heißt, jetzt wird es wahrscheinlich schon erstmal recht kompliziert, aber ein Volk hat im Winter, schrumpft es quasi.
Mhm.
Und du hast dann die sogenannten Winterbienen, die leben noch länger als eine normale Arbeitsbiene. Und im Winter haben sie einfach gesagt, eine Funktion, das ist, sie müssen die Königin durch den Winter bringen.
Mhm.
Das heißt, sie machen eigentlich nichts anderes, als wir sie versuchen, zum Königin entsprechend wärmen, also Temperatur im Stockhalter. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe, was sie im Winter haben. Dann kommt der Frühling und dann geht es in der Natur los. Und dann fängt die Königin wieder an zum Eierlegen. Und dann geht das Volk vom 6 im Winter 3 bis 5'000 Bienen. Also wir zählen jetzt nicht jedes Volk durch, aber es sind so die Werte, wo man in der Literatur findet. Dann geht das Volk von 3 bis 5'000 Bienen auf 30 bis 50'000 Bienen.
Wahnsinn.
Also es findet ein kompletter Wandel statt. Und dann geht es los und die Biene durchläuft, also die Arbeiterin durchläuft dann eigentlich in der Zeit, wo sie lebt, verschiedene Stationen. Also wenn eine Biene schlüpft, dann hat sie verschiedene Aufgaben im Bienenstock. Und eine Biene lebt aber auch nicht wahnsinnig lang. Also mhm. sie leben so 35, 42 Tage, je nachdem auch wieder gibt es unterschiedliche oder unterschiedliche Meinungen. Aber so totes Biene bedeutet auch nicht gerade das große Bienensterben.
Ja.
Und die Königin geht eigentlich im Sommer an und ist in dem Moment einfach nur am Eier legen. Also die legen bis zu 2000 Eier am Tag, damit sie eigentlich quasi das Volk ständig reproduzieren kann.
Macht nur Königin.
Das macht nur Königin.
Okay.
Und ich glaube, jetzt merkt man eh schon, es ist ein irrsinnig faszinierendes Thema.
Extrem,
und
ja.
Es ist einfach unglaublich spannend, wie die kleinen Tiere, sage ich immer, was die alles können, was die machen. Und es ist immer wieder, Natur ist extrem faszinierend. Und
mhm.
bei uns ist halt das Thema Biene jetzt logisch wie sehr präsent. Und du hast da, ja, du könntest den ganzen Tag erzählen.
Ja, sehr interessant auch eben so der Aufbau von dem Volk, wie du vorher auch schon erwähnt hast. Man kann ja immer sehr viel aus der Natur auch adaptieren. Und ich glaube, je näher dass man dann dran ist, merkt man erst, wie viel das man kann lernen. Das ist immer so ein bisschen plakativ gesagt, schau mal einen Baum lang an oder so, aber es stimmt eben wirklich, je mehr dass du oder je näher dass du auch dran bist. Und du hast jetzt wahrscheinlich auch gemerkt, je mehr Zeit, dass du in der Natur mit den Bienen verbringst, auch aufgrund von deinem Beruf jetzt, dass man immer mehr erkennt, was eigentlich da kann adaptiert werden. Du hast vorhin gesagt, von dem Vortrag, würdest du uns da mal teilen, was hast du für Parallelen gesehen oder was könnten wir uns vielleicht noch mehr von diesen Bienen abschauen für unsere gesellschaftlichen Strukturen aus deiner Sicht?
Also der Vortrag ist noch nicht fertig. muss ich vielleicht vorab noch sagen. Nein, es ist, also für mich, glaube ich, das wichtigste Fazit ist, dass es geht nicht um Ego, es geht nicht um Abteilungsdenken, es geht nicht es geht um die Sache. Und die Biene macht ihren Job. Und jede Biene, also die Königin hat ihren Job und dann macht sie. Und wenn sie ihren Job nicht macht, so hart es klingt, aber dann wird sie ersetzt durch jemanden, der den Job macht. Und die Bienen machen auch ihren Job. Und es geht nicht darum, ob ich mehr Lohn oder Wertschätzung. Und das heißt nicht, dass das nicht wichtig sein darf für das Menschen. Aber es ist nicht das Ego von denen im Vordergrund, sondern es geht darum, sie gemeinsam müssen sie was bewegen, sonst kollabiert das ganze Volk.
Mhm.
Und da geht es wirklich einfach darum, dass sie zusammen schaffen und ihre Aufgabe erledigen und dann funktioniert das Volk. Und das ist für mich eine der spannendsten Parallelen, die man, glaube ich, ziehen kann. Dass sie natürlich mega fließig sind, kann man als Parallele ziehen und. Aber letztendlich ist es für mich eigentlich das Spannendste, zu wirklich sagen, hey, da geht es um die Sache und da geht es nicht um persönliche Egos. Und das ist halt, was man im Berufslehrer, denke ich, immer wieder antrifft, dass es in einer grossen Firma geht es darum, welche Abteilung hat welche Aufgabe und das Gartenhaken denken. Aber es geht viel um Egos.
Mhm.
Und das gibt es da nicht. sondern aber sie haben ihre Aufgabe und die Aufgabe erledigen sie, und zwar bestmöglich.
Ja, und es ist auch wieder so ein Zyklusdenken, also Denken, es ist wahrscheinlich kein Denken, es ist ein Instinkt in dem Sinn, aber auch so, man hat eben, es hat alles seinen Kreislauf in dem Sinn.
Es hat alles einen Kreislauf, und also alleine wie Königin das Volk steuert, und da gibt es so viele faszinierende Themen, zum Beispiel aber diese Pheromon, die die Königin ausschüttet.
Das ist ein Hormon, also das ist ein Botenstoff. Genau, ist
ein Duftstoff. Mhm. Ich glaube, Duftstoff ist die offizielle Bezeichnung. Und wie viel sie damit steuert. Und man merkt es zum Beispiel auch, wenn man einen Schwarm einfängt.
Mhm. Wieso muss ein Schwarm einfangen?
Also das Schwärmen ist eigentlich der natürliche Vermehrungstrieb für Bienen.
Okay.
Also im Prinzip, wenn jetzt ist so momentan so eine Schwarmzeit, und wenn das Volk groß genug ist, dann schwärmt eigentlich die alte Königin mit einem Teil von der Bienen aus. Und davor ziehen sie neue Königinnen nach. Und wenn diese neue Königin schlüpft, dann hat im Prinzip ist aus einem Volk sind dann zwei Völker geworden, vereinfacht gesehen.
Okay.
Also im Prinzip die alte Königin hinterlässt ihr Zuhause,
ja,
mit ein paar Bienen, dieser neuen Königin, und sie sucht ein neues Zuhause mit dem bestehenden Volk.
Ja.
In dem Moment ist sie funktionsfähig, die neue Königin muss sie noch begatten lassen, braucht noch ein paar Tage, bis sie quasi funktionsfähig ist, also funktionsfähig im Sinne von, dass sie Eier legen kann und dass sie das Volk wieder, quasi das Volk wieder aktivieren kann. Und die neue Königin, die wird sich quasi ein neues Zuhause, einen neuen Unterschlupf suchen. Und wenn du jetzt so einen Bienenschwarm, dann möchten wir natürlich idealerweise einfangen, weil aber in der Natur wird es schwierig, dass sie überleben, weil sie müssen eine Behausung finden, die für sie passt. Und dann ist wirklich die Frage, finden sie was Passendes, können sie sich dort einnisten und überleben sie.
Mhm.
Darum versuchen wir als Imker, die jetzt zum Einfangen und geben sie quasi wieder in ein neues Zuhause. Und wenn du so einen Schwarm einfängst, was ich das erste Mal gemacht habe, habe ich mit dem Jovi, unserem Imker, geredet, und er hat gesagt, ja, jetzt machst du das und so. Und ich sagte, ja, aber ich habe noch nie gemacht. Das ist ganz einfach. Am Schluss musst du schon, dass Bienen drin sind und Königin drin ist. Und ich sagte, ja, und wie merke ich das? Und das ist ganz einfach. Wir haben eine sogenannte Schwarmkiste, wo wir Bienen dann einfangen.
Ja.
Und er hat gesagt, wenn Königin drin ist, gehen alle anderen Bienen rein. Wenn alle Bienen rauskommen, ist Königin nicht drin. Das ist ganz einfach.
Okay.
Und auch da wieder, du merkst einfach, dass in dem Moment wirklich, wenn Königin drin ist, alle Bienen, die nicht bei der Königin sind, suchen sofort den Weg zu der Königin.
Mhm.
Und eben, du hast so viele faszinierende Themen, wo du im Umgang mit deiner Biene lernen kannst. Ich sage ja, du lernst jeden Tag wieder was dazu. Du merkst schon, es gibt Tage, da sind sie nicht so happy. Quasi wie wir Menschen auch. Es kann aber sein, dass du Erfolg aufmachst und du merkst, hey, heute sind sie einfach nicht gut drauf.
Mhm.
Und dann gehst du einen Tag später an und es ist alles okay. Also es gibt, ja, aber da könnte man, glaube ich, stundenlang drüber schwätzen, da gibt es ganz, ganz viele interessante Themen.
Und ihr gewinnt auch Honig, also wie viele Völker habt ihr?
Also wir sind jetzt am Aufbauen, wir haben ein paar Sachen verändert, wir haben unsere Standorte neu konsolidiert und zusammengelegt.
Ja.
Wir haben da in der Imkerei eine gröbere Umstellung gemacht, haben wir eigentlich letzten Sommer angefangen. Wir sind jetzt dabei wieder aufbauen. Aktuell haben wir, glaube ich, 45 oder 50 Völker.
Und die sind verteilt an gewissen Standorten, die ihr ausgewählt habt, bewusst.
Genau, verschiedene Standorte. Die meisten, oder ich sage immer, die besten Standorte sind die, wo es uralte Bienenhäuser hat.
Mhm.
Weil meistens gibt es einen Grund, wieso dort ein Bienenhaus steht. Wir versuchen aber auch zum Teil, logisch, dass wir andere Standorte finden. Wir probieren die zum Evaluieren auf verschiedene Kriterien.
Mhm.
Aber meistens lernst du dann halt erst nach ein oder zwei Jahren, ob der Standort wirklich gut ist oder nicht.
Mhm.
Also Bienen zeigen dann schon, ob der Standort funktioniert oder nicht.
Ja, merkst du auch am Verhalten und am...
Ja, einfach, wo finden sie genug Nahrung.
Ja.
Also das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, dass man... Jetzt kommt ein kleines Thema Biodiversität rein. Ist einfach, für einen Mensch ist, sobald es grün ist, ist es gut.
Mhm.
Also oder wir sind im Grünen.
Mhm.
Aber die Natur braucht nicht grün, oder vor allem die Insekten brauchen nicht grün, sondern die brauchen eigentlich bunt.
Mhm.
Und man sagt immer, ja, klassisch, aber diese Blümle und Blühstreifen und. Aber das ist einfach wirklich ein Thema, weil viele Insekten brauchen das einfach. Und das findest du zum Teil halt immer weniger. Und letztendlich, das Nahrungsangebot ist entscheidend. Und wenn das Nahrungsangebot vielfältig ist, und wir haben beispielsweise bei uns den Bienengarten, wo wir wirklich versuchen, dass von früh im Jahr bis spät im Jahr blüht, dass eigentlich immer Nahrungsangebot da ist. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil wenn du viel Monokulturen hast, dann ist einfach eine kurze Zeit blüht und dann wird es abgemäht und ist nichts mehr da.
Ja.
Und Bienen brauchen aber einfach über einen längeren Zeit, oder alle Insekten oder Bestäuber brauchen über einen längeren Zeitraum brauchen sie Nahrung. Und darum ist es eigentlich wichtig, dass du nicht nur Monokulturen hast, sondern dass du Ausgleichsfläche hast, dass du Biodiversitätsfläche hast, dass du Blühfläche hast.
Mhm.
Und das ist schon ein Punkt, wo ich gelernt habe. Am Anfang habe ich einfach auf Bienen geschaut. Und relativ schnell habe ich aber erkennen müssen, es geht ja nicht nur um Bienen, sondern es geht vor allem ums Umfeld der Bienen.
Ja.
Und das Umfeld der Bienen ist Natur. Und Natur bedeutet aber auch, es gibt nicht nur Honigbienen, sondern es gibt halt auch Wespen, es gibt Hornissen, es gibt Wildbienen. Wir haben zum Beispiel bei uns im Garten Hornissen erst gehabt.
Mhm.
Die meisten Leute sagen, ja, aber das ist ja nicht gut, weil Hornissen fressen ja Bienen. Ich sage, ja, aber das ist ja die Natur. Also es gibt so ja viele Dinge.
Natürliche.
Genau.
Mhm.
Und also ich habe im Garten oft genug zuschauen dürfen, wie Hornissen eine Biene abgeholt hat, nennen wir es mal so. Und das ist einfach, das ist Teil von der Natur. Und es braucht Hornissen genauso, wie es aber auch Wespen braucht. Und ich bin jetzt nicht der grösste Fan von Wespen. Aber die können halt auch dazu. Und ich habe jetzt so durch verschiedene Sachen und Projekte, die wir gemacht haben, habe ich extrem viel auch über Natur an sich gelernt. Und einfach das Thema Biodiversität und das Natur braucht einfach Vielfalt. Natur braucht Struktur, Natur braucht Abwechslung. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und da kann man, glaube ich, mit kleinen Sachen ganz viel machen. Also, sagen wir, der Klassiker sind so Asthufen, Steinhufen im Garten, mal eine Hecke.
Mhm.
Einfach nicht nur Golfrasen.
Also auch in einem privaten Garten, oder? Es ist, das eine ist, natürlich bin ich absolut bei dir, Monokultur und so weiter und in der Landwirtschaft natürlich sehr wichtig, dass man die grossen Flächen diverser gestaltet. Aber auch in einem privaten Garten innen, oder? Da vielleicht auch wieder mal mehr
absolut.
Auf Diversität.
Also ich habe auch einen Rasen, wo ich mit meinen Kindern Fußball spiele.
Ja.
Das ist auch wichtig, glaube ich. Aber vielleicht kann man halt neben dem Rasen noch irgendwas machen. Und es ist wie immer, ich glaube, es gibt nicht den Schlüssel, um die Welt zu verbessern. Aber wenn jeder so einfach, wenn jeder mitmacht oder jeder was Kleines macht, ich glaube, dann kannst du extrem viel bewegen. Und wenn jemand die Möglichkeit hat, ist im Garten, zu einfach sagen, hey, mach da eine Ecke, wo ich vielleicht eine kleine Unordnung habe, oder ich pflanze nochmal ein paar Pflanzen an, die blühen. Also einfach so die Kleinigkeit, ich glaube, das kann extrem viel bewirken.
Ja, ist ja spannend, dass wir es Unordnung nennen, gell? Also weißt du, so, eben so unseren Garten sieht sehr perfekt, alles hat seinen richtigen Platz und so weiter. Das Laub tut man weg im Herbst, oder? Aber dass ja dort eigentlich, wenn man jetzt den Wald als Beispiel nimmt, ich finde es immer so ein einfaches Beispiel, wenn man dort beobachtet, wie es funktioniert, der Boden ist immer bedeckt, es kehrt erst alles dann ab, bevor es dann richtig erblüht. Und innerhalb von ein paar Tagen merkt man dann, okay, es hat die Bedeckung gebraucht, es hat jeder Asthaufen und alles, was rumliegt, ist wichtig und richtig an dieser Stelle in dem Sinn.
Absolut. Und wir haben zum Beispiel bei uns im Garten steht ein abgestorbener Baum, also wirklich Totholz.
Ja.
Und alleine, was sich dort abspielt, und ist das Wort Totholz.
Mhm.
Also das Holz ist vielleicht schon tot, aber was da an wirklich, also klingt jetzt sehr philosophisch, aber was da am neuen Leben entsteht, was wir aber, da, wir haben unser Hornissen erst dort drin gehabt und was da auch an Käfer, Wildbienen und in dem Baum leben.
Mhm.
Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Klar, jetzt hätte man sagen können, ja, der ist abgestorben, der Baum, den nehmen wir weg.
Ja.
Wir haben ihn wirklich bewusst erstellen. Wir dürfen ja immer wieder Führungen machen und können oder versuchen dann auch einfach den Leuten ein paar Sachen zu erklären. Und es hat nicht jeder Gelegenheit, weil vielleicht habe ich einfach eine Wohnung und ich habe keinen Garten oder vielleicht habe ich zu wenig Platz im Garten. Oder ich glaube einfach, wenn jemand die Möglichkeit hat oder die Möglichkeit sieht und ein bisschen was macht, ich glaube, dann am Schluss entsteht was draus. Und ich sage immer, Bienen haben einen riesen Vorteil, die können fliegen.
Ja.
Die haben einen sehr, sehr großen Radius.
Wie könnt ihr fliegen? So?
Ja, Entschuldigung. Man sagt so 3 bis 5 Kilometer, aber wie immer, ich glaube, Natur ist immer energieoptimiert. Das heißt, wenn sie in der Nähe was finden, suchen sie es in der Nähe. Erst wenn sie quasi nichts mehr finden, gehen sie weiter, bis sie halt was finden.
Schöner Satz, Natur ist immer energieoptimiert, ja?
Mhm. Ja, es ist ja so, also jedes Tier versucht ja zum möglichst wenig sinnlos Energie verbrennen.
Mhm.
Und, aber wenn die in der Nähe was finden, dann holen sie sich logischerweise in der Nähe.
Mhm.
Und wenn sie weiterkommen, gehen sie weiter.
Ja.
Aber sie verbrauchen natürlich massiv mehr Energie durch das.
Ja.
Und aber ich glaube, ja, wenn jeder ein bisschen was macht, dann entsteht was und dann geht es so vorwärts. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Faktor. Wir haben zum Beispiel auch gelernt, dass gerade so Hecken, also bei uns, wenn man, da sind viele Felder, aber die sind einfach alle flach. Und das habe ich wirklich in einem Projekt auch mit Börlauf Schweiz gelernt,
mhm.
wenn da wieder mal eine Hecke dazwischen ist, einfach Abwechslung, Struktur mhm. schaffen. Mhm. Die Vögel müssen irgendwo sitzen, wenn sie quasi auf Futtersuche sind.
Ja.
Wo sollen sie sitzen, wenn es keine Hecken gibt?
Ja.
Oder wir haben bei uns so eine Ansitzstange montiert. Das ist ein Projekt, das wir mit meinem älteren Sohn gemacht haben. Mhm. Und das ist ja nichts, es sind drei Balken zusammengenagelt, kostet glaube ich 10 Stutz. Also,
ja.
Und da hockt jetzt immer der Milan da.
Mhm.
Und wie sich dann auch Kinder freuen, dass der Vogel jetzt immer auf quasi ihrer Stange sitzt.
Ja.
Und ich glaube, da kann man wirklich ganz, ganz viel machen mit sehr wenig, auch, dass man vielleicht da aber Kinder auch dafür begeistert, logischerweise. Und ich glaube, ja, am Schluss kann man dann was bewegen.
Ja, und Verständnis und Bewusstsein schaffen. Ich finde immer, wenn man etwas versteht, oder wenn du jetzt das so erzählst, dann denkt man, ah ja, klar, macht Sinn, aber da auch wieder zu speichern und mehr zu integrieren.
Absolut, ich meine, man muss auch die Möglichkeiten haben. Ich glaube, wir leben da extrem privilegiert, dass man sehr viel Natur hat.
Mhm. Aber
es sind sehr viele Vögel da, es zwitschert. Mhm. Klar, wenn ich in Zürich in der Stadt wohne, kann ich keine Ansitzstange bauen, oder kann ich schon, aber es sitzt wahrscheinlich kein Milan drauf. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen in der Natur raus ist oder vielleicht auch die Möglichkeit da hat, dann kann man was machen. Und ich glaube, das ist entscheidend.
Mhm. Absolut. Kommen wir zurück zu eurer Imkerei, weil eures Produkt, das ihr auch verkauft, damit auch wieder Energieressourcen zu euch zurückkommen, ist der Honig. Und Honig ist ja auch, du hast am Anfang gerade schon mal so schön erwähnt, aber er tut sich eigentlich selber haltbar machen, man kann ihn ewig halt, er ist sehr, sehr gesund, er hat sehr viel mit drinnen. Man kennt vielleicht auch Propolis, wo ja auch ganz, ganz ein ja, kraftvoller Stoff ist oder ein heilsamer Stoff. Würdest du uns da mal an dem Ort abholen, wo man den Honig dann, sagt man, ernten? Wo man den Honig erntet? Oder wie sagt man dem, was man macht?
Ja, also wir ernten, ja.
Ja.
Ja, also das ist natürlich für uns immer das Highlight vom Jahr.
Ja.
Ob der Honigernte habe ich lernen müssen oder dürfen. Ich habe am Anfang haben wir wirklich jede Wabe von Hand rausgenommen, haben die Bienen abgestrichen.
Ja.
Für mich war das so ein kleiner Erntedank, dass man es bewusst machen. Ich habe dann aber auch gelernt, dass irgendwann einmal sehr viele Bienenvölker nicht mehr so entspannt sind. Und da gibt es zum Beispiel auch Hilfsmittel, sogenannte Bienenfluchten, wo man verwenden kann, dass man das quasi einen Tag vorhat zwischen der Honig und das Bienenvolk hineintut.
Mhm.
Und die Bienen gehen dann quasi zu der Königin runter. Und das heißt, wenn man dann am nächsten Morgen kommt, haben wir nicht mehr so viele Bienen beim Honig in dem Moment.
Mhm.
Was ich auch gelernt habe, glaube ich, die stressfreiere Variante für beide ist.
Ja.
Weil ja, man stellt sich im Kreis immer sehr romantisch vor. Es ist schon großer Teil extrem schön, wenn man viel in der Natur ist. Aber es ist zum Teil ein sehr, muss ich wirklich sagen, Knochenjob.
Ja.
Also wenn man dann so bei 30 Grad den ganzen Tag mit Vollmontur, Schleier, also Schleier ist nicht, dass man heiraten, sondern ist wirklich, also ist diese Schutzkleidung, die wir tragen. Und zum Teil dann wirklich auch an Orten sind, unser Auto steht dann zum Teil 150 Meter weg oder was, und wir müssen das ganze Material zum Auto schleppen, zurückschleppen und so. Also ist schon zum Teil ein kleiner Knochenjob. Aber zum Zurückkommen auf den Honig, wenn man geerntet hat, ist eigentlich für uns das Schönste, wir machen das so wirklich in so einer Art als Team-Event. Wir tun dann den Honig gemeinsam schleudern.
Was heißt das, schleudern?
Also als erstes tun wir sogenannt abdeckeln. Das heißt, Honig, also Bienen verschließen ja die Honigwaben mit einer Wachsschicht. Und die nehmen wir auch wirklich von Hand weg. Es gibt dort Maschinen theoretisch, aber das machen wir bewusst von Hand. Und das ist wirklich für uns so eine Art Team-Event, wo wir dann alle zusammen wirklich die Wabe abdecken, also sprich diese Wachsschicht wegnehmen. Und dann kommen sie in eine Schleuder. Also kann man sich vorstellen wie ein Trockner mit ein paar Halterungen drin.
Mhm.
Und dann wird einfach das rotiert. Und beim Rotieren von der Wabe spritzt der Honig quasi raus, weil der ja noch flüssig ist zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann wird es gesiebt, damit kein Wachsrückstände oder was immer drin ist. Und dann ist eigentlich der Honig soweit quasi fertig.
Ah, der hat ganz eine andere Konsistenz, bevor der dann geschleudert wird.
Also frischer Honig ist komplett flüssig normalerweise. Und jeder Honig kristallisiert aber.
Okay.
Also das ist nicht, also die Leute haben oft das Gefühl, auch wenn er kristallisiert, dann hat er ihm keinen Zucker zugemischt. Mhm. Das stimmt nicht. Honig kristallisiert, jeder Honig kristallisiert. Es ist immer eine Frage vom Zeitraum.
Das ist eine natürliche...
Das ist einfach natürlich.
Okay.
Es gibt Sorten, die länger brauchen, bis sie kristallisieren.
Ja.
Also zum Beispiel ein Akazienhonig ist extrem lang, extrem flüssig. Aber der kristallisiert irgendwann. Also jeder Honig kristallisiert. Das ist ein ganz normales Thema. Und was wir eigentlich machen, ist, wir versuchen dann noch einen Veredelungsschritt zum Einbauen.
Mhm.
Und das ist das sogenannte Cremigrühren. Das heißt, wir versuchen eigentlich den richtigen Zeitpunkt zum Abpassen, wo der Honig in die Kristallisation reingeht. Und dann wird er in einem Rührwerk gerührt. Wir rühren kurz, landen stehen, rühren wieder, landen stehen, rühren wieder. Und durch das kommen wir in so eine cremige Konsistenz rein. Mhm. Und die hat eigentlich den Vorteil, dass es sehr, sehr lang so bleibt.
Ja.
Weil sonst ist es so, wir haben Kunden, die hätten gerne einen flüssigen Honig, es gibt Kunden, die hätten gerne einen kristallisierten Honig. Und meistens aber, wenn du einen Honig kaufst und er ist flüssig, irgendwann kristallisiert und dann hast du nicht mehr so viel Spaß, weil dann ist es ein bisschen schwieriger, zum aufs Brot streichen.
Mhm.
Und durch dieses cremig Rühren schaffen wir es eigentlich, oder ist unser Ansatz oder unser Ziel zum Schaffen, dass man eigentlich immer diese cremige Konsistenz hat, dass du eigentlich immer quasi vom ersten bis zum letzten Löffel vom Glas den Honig schön rausnehmen kannst und schön aufs Brot streichen kannst.
Mhm.
Und kristallisierter Honig kannst du eigentlich ganz einfach daheim in einem Wasserbad erwärmen.
Ja.
Und kannst ihn dann von Hand eigentlich umrühren. Und dann machst du eigentlich das Gleiche wie wir machen. Das einzige Problem ist, wenn er zu grob auskristallisiert ist, dann bringst du die Kristalle nicht mehr weg.
Ja.
Und dann hast du halt immer so ein bisschen dieses Schmirgelpapier-Feeling.
Aber ist das ein Qualitätsmerkmal oder ist das einfach ein natürlicher Prozess, den der Honig in dem Sinn macht?
Also jeder natürliche Honig wird er kristallisieren. Hm. Es gibt sicher im Handel auch Honige, die die nächsten 30 Jahre nicht kristallisieren werden.
Hm.
Das ist auch so, aber ich sage, jeder Naturhonig kristallisiert. Wie gesagt, es ist eine Frage von der Zeit, bis er kristallisiert. Mhm. Und die Zeiträume unterscheiden sich von der Sorte her extrem.
Mhm.
Und letztendlich ist auch die Pollenzusammensetzung, nachdem wir es Muse gefunden haben, ist dann aber die Pollenzusammensetzung noch entscheidend.
Mhm.
Weil auch wenn du zum Beispiel einen Sortenhonig hast, wie jetzt einen Lavendelhonig, einen Sonnenblumenhonig, einen Eukalyptushonig.
Da werden die Stoffe zugeführt, oder?
Nein. Zuführen ist im Honig ein schwieriges Thema.
Mhm.
Also Honig ist ja doch auch ein Lebensmittel, wo leider sehr, sehr viel beeinflusst wird.
Ja.
Oder umgangssprachlich gepanscht. Ein Lavendelhonig bedeutet nichts anderes, als wir, du hast Bienen im Umkreis von einem Ort, wo sehr viel Lavendel natürlich vorkommt.
Mhm.
Und dann gehst du eigentlich an, Biene ist blütertreu. Das heißt, wenn der Lavendel blüht, geht sie vorwiegend auf den Lavendel.
Okay.
Und du musst eigentlich in dem Moment die Natur beobachten und wenn der Lavendel am Verblühen ist, dann nimmst du eigentlich den Honig raus und in dem Moment hast du eigentlich einen Sortenhonig geschaffen. Und wie viel Anteil du jetzt vom Lavendel am Lavendelhonig hast, ist sehr unterschiedlich.
Ja.
Aber es gibt einen charakteristischen Honig. Also er ist im Geschmack charakteristisch, in der Farbe charakteristisch. Und das ist eigentlich das Interessante, dass du mit deiner Sorte Honig, wie jetzt im Sonnenblumen, im Lavendelhonig oder so, wirklich eine Charakteristik hinbringst, wo zwar immer wieder Nuancen unterschiedlich ist jedes Jahr, weil es kann sein, dass jetzt im Sonnenblumenhonig ein höherer Anteil von zum Beispiel der Wildseide drin ist oder was auch immer. Aber letztendlich, es gibt eine Charakteristik. Und das ist eigentlich ganz interessant.
Und das ist bei euch, glaube ich, noch so ein bisschen ein spezieller Teil. Also ihr habt ein sehr vielfältiges Angebot von so Spezialhonig. Da ist ja sehr viel, wenn ich mir jetzt das so vorstelle, ihr müsst dann wirklich den richtigen Zeitpunkt abpassen, wo der Lavendelhonig oder der Sonnenblumenhonig oder was auch immer dann kommt. Das macht es ja sehr viel aufwendiger und auch vom Naturbeobachten her sehr viel ja, man muss wirklich dabei sein und man muss dann reagieren, wenn das so weit ist?
Also grundsätzlich ja. Was man da dazu sagen muss, also sind nicht alle Honige für uns, sondern wir arbeiten noch mit Imker zusammen, wir sind im Ausland. Also du wirst in der Schweiz nie einen Lavendelhonig reinkriegen.
Gibt es gar nicht so grosse...
Es gibt zu wenig Lavendel da. Ja. Oder Eukalyptus beispielsweise haben wir jetzt aus Sardinien. Das kannst du da gar nicht machen.
Mhm.
Wir versuchen immer, dass wir mit kleinen Imkern zusammen arbeiten.
Mhm.
Mit denen arbeiten wir zum Teil schon, seit es die Firma gibt zusammen, also zum Teil 12, 13 Jahre. Wir haben zum Beispiel sehr viel Honig aus Slowenien.
Mhm.
Die Leute schauen immer ganz komisch an, wenn du sagst, kommt aus Slowenien. Aber beispielsweise Slowenien hat eine extrem lange Imkertradition, ein sehr gutes Imkerhandwerk.
Okay.
Also das sind top ausgebildete Imker. Und man merkt auch wirklich die Qualität vom Honig, was wir dort kriegen, ist wirklich top, top, top.
Mhm.
Bei uns geht auch jeder Honig ins Labor. Das heißt, wir testen auf Pestizid-, Herbizidbelastungen, auf verschiedene Schadstoffe. Wir testen auf Arzneimittelrückstände und auf honigtypische Parameter. Und du hast eigentlich... Jetzt muss ich vorsichtig sein, aber du hast fast in der Schweiz mehr Beanstandungen in der Qualität, als du zum Teil in anderen Ländern hast.
Mhm.
Weil du einfach da, glaube ich, sehr wenig Fläche hast.
Ja.
Sehr viel Landwirtschaft da hast.
Und sehr nahe, wahrscheinlich auch bio und konventionell. Und
genau.
Ja. Mhm.
Und wir haben zum Beispiel gerade im Dezember haben wir einen Honig gekriegt vom Schweizer Imker, der komplett mit Glyphosat belastet war. Und zwar massiv über den Grenzwert.
Mhm.
Und das ist immer schade, weil dem kann ich nicht mal was dafür.
Mhm.
Oder aber es ist einfach am Schluss so eine Indikation, dass manche Sachen nicht richtig gut laufen.
Ja.
Und ich glaube, dass du in Ländern, wo du mehr unberührte Natur hast, zum Teil einfach auch ein besseres Produkt dann reinkriegen kannst.
Mhm.
Und ich meine, der Nachteil ist natürlich immer Monokulturen, wenn wir wieder bei dem Thema.
Mhm.
Also Lavendel ist immer der Klassiker. In Frankreich gibt es sehr viele Lavendelfelder. Und das ist ja so, oder wenn du Bienen dort mit reinstellst, ist schon gut, weil dann können sie super tolle Lavendelhonig ernten. Aber wenn der Lavendel verblüht, haben sie einfach nichts mehr rundherum.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon wieder so ein Thema, wo immer sehr muss, wo ist der Imker, wie schafft der Imker? Aber hat er die Biene auf einem LKW, fährt in ein Lavendelfeld rein, macht alle Luken auf und sagt Feuer frei und am Schluss sammelt er das wieder ein, macht Luken zu, fährt mit dem LKW aufs nächste Feld. Da gibt es ganz viele verschiedene Herangehensweisen.
Und ich sage immer... Versuchen dir dort, Ballas, Entschuldigung, wenn ich einhake, aber ich kann mir vorstellen, du hast es auch am Anfang schon mal erwähnt, da ist sehr herausfordernd, ja manchmal die Balance zu halten zwischen dem, ihr braucht ja auch irgendwo eures Einkommen, also so irgendeinen Kanal, wo es herkommt, und das ist jetzt in dem Fall vor allem der Honig, den ihr verkauft. Und euch... Biodiversität, Naturschutz, Nachhaltigkeit auch sehr wichtig. Und da irgendwo eben den Ausgleich zu behalten, wie macht ihr das? Oder wie erlebst du das auch?
Das ist immer schwierig. Ich glaube, am Schluss im Umgang mit Nahrungsmitteln, im Umgang mit Tieren, geht es immer um Ethik.
Hm.
Und ich sage immer, für mich ist das Wichtigste, ich muss am Abend in den Spiegel schauen können und ich will meine Kinder in die Augen schauen können.
Mhm.
Und das ist für mich das Entscheidende am Schluss. Und aber ich habe das schon bei meinem Papa gelernt, das ist wirklich im Umgang mit Lebensmitteln musst du eine hohe Ethik haben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz ein wichtiger Aspekt. Und das probieren wir einfach auch, dass wir sagen, hey, wir wollen das Bestmögliche für die Tiere und wir wollen das bestmögliche Naturprodukt anbringen. Und du musst manchmal aber Abstrich machen. Also wir müssen unsere Bienen gegen die Varroamilbe behandeln.
Mhm.
Das mache ich nicht gern, aber wir müssen. Wenn wir es nicht machen, verlieren wir alle Völker. Wenn ich alle Völker verliere, bin ich auch nicht mehr gerade der gute Imker oder Bienenschützer, unter Anführungszeichen.
Hast du eine Ahnung, warum das die Varroamilbe so extrem sich ausbreitet hat in den letzten paar Jahren oder Jahrzehnten?
Da gibt es verschiedenste Thesen. Also schlussendlich, manche Imker sagen noch inzwischen, dass sie Varroa-resistente Völker haben. Sagen wir so, am Schluss, du hast ganz, ganz unterschiedliche Völker.
Hm.
Die haben ganz unterschiedliche Charakteristiken. Und du hast Völker, die sind zum Beispiel mehr auf Honigertrag ausgerichtet, von der Genetik. Du hast Völker, die sind zum Beispiel extrem friedlich. Mhm. Du hast Völker, die sind smü weniger friedlich. Also vieles ist schon wieder so Genetik-Thema am Schluss. Mhm. Letztendlich ist es extrem schwierig mit der Varroa-Milbe, weil ich habe am Anfang auch gesagt, ich will, dass man nicht mehr behandelt. Mhm. Weil ich glaube, das tut der Biene nicht gut. Weil letztendlich, du setzt in dem Moment Stoffe ein, damit die Varroa-Milbe absterben oder du die Belastung an Varroa-Milbe reduzierst. Aber gleichzeitig werden die Bienen dem ausgesetzt.
Das sind synthetische Mittel, nehme ich an, da kannst du nicht anders behandeln.
Also Ameisensäure und Oxalsäure sind die Klassiker, die man einsetzen kann. Es gibt auch andere Varianten. Es gibt zum Beispiel eine Thermobehandlung, wo du eine Art wie eine Wärmekiste hast, wo du dann erwärmst, so dass es für die Brut, für die Bienen nicht schädlich sein sollte, aber für die Varroa-Milbe schon schädlich ist. Mhm. Du kannst auch im Umgang mit der Biene selber gewisse Sachen machen. Also es gibt auch wieder, es gibt viele Werke. Und du musst am Schluss für dich einen Werk finden, der funktioniert.
Ja.
Letztendlich ist einfach immer, du willst ja, dass es deinen Bienen gut geht und dass sie überleben.
Mhm.
Und dann musst du manchmal Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist wie, was nicht, auch als Mensch oder bei Kindern oder was auch immer. In dem Moment tut es dir vielleicht weh, aber längerfristig ist es das Beste.
Mhm.
Und mir schon auch, dass wir jetzt immer weniger behandeln müssen, immer weiter wegkommen von den Behandlungen, aber du musst verschiedene Sachen einfach austesten.
Mhm.
Und jetzt bist du einfach in einem Umfeld, wo du, jeder Bienenstand ist anders. Vom Nahrungsangebot, von der Temperatur vor allem. Die Völker sind wieder anders. Also es ist nur schwierig zu sagen, wir machen es jetzt so.
Ja.
Weil das, was ich in Fasnacht mache, muss nicht zu dem stimmen, was wir in Rothau oder in Waldkirch machen.
Ja.
Oder wir haben alleine da im Schnitt 1 bis 2 Grad mehr, als wir zum Beispiel in einem anderen Standort haben. Mhm. Natur blüht am See schneller meistens als in St. Gallen. Das ist einfach so.
Mhm.
Das heißt, auch für so ein kleines Unternehmen wie uns ist es extrem schwierig, zum all die Informationen zu bündeln und immer gerade wissen, wie was, wo wir machen, damit es das Richtige ist.
Ja.
Und dann triffst du halt viele Entscheidungen aus dem Buch raus und nach deinem Gefühl, wo du sagst, ich glaube, dass es oder ich glaube daran, dass es das Wichtigste ist oder das Richtige ist. Und ja, das ist so das Spannungsfeld, wo wir uns bewegen. Und am Schluss sage ich immer, ja, wir müssen als Unternehmen auch wirtschaftlich erfolgreich sein, sonst gibt es uns irgendwann nicht mehr.
Ja.
Aber du darfst schon nicht alles nur dem Geld unterordnen.
Ja.
Und aber das ist manchmal ein Balanceakt. Aber letztendlich, das Schöne bei der Biene ist ja, dass du eigentlich auch mit gutem Gewissen einen Teil vom Honig rausnehmen kannst.
Mhm.
Also die Leute haben das Gefühl, ja, du nimmst eine Vorräte und sagst, ja, das stimmt. Aber Bienen sind so optimiert drauf, dass sie mehr sammeln, als sie eigentlich verbrauchen.
Mhm.
Dass du eigentlich einen Teil rausnehmen kannst. Aber auch da wieder, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ich kann natürlich alles, was nur irgendwie möglich ist, an Honig aus der Biene rausquetschen und kann dann möglichst viel Zuckerwasser nachfüllen.
Mhm.
Oder ich kann sagen, dass ich zum Beispiel einen Teil vom Honig drin lasse oder zum Teil auch den Honig wieder zufüttere, statt dass ich Zuckerwasser zufüttere.
Der eigene?
Genau.
Ah, okay, spannend.
Also da gibt es auch verschiedenste Herangehensweisen. Und darum, ich glaube, es ist wie in der Landwirtschaft, ist es bei uns so, es gibt einen irrsinnigen breiten Bereich und du musst einfach für die irgendwann mal Entscheidungen treffen, was das Richtige ist.
Mhm. Mhm.
Oder letztes Jahr haben wir das Riesenthema gehabt, den sogenannten Zementhonig oder Melizitosehonig. Das ist quasi die Ernte vom Waldhonig. War letztes Jahr, da gibt es eine spezielle Luz, wo so ein Dreifachzucker in Tropfenform quasi hinterlässt, vereinfacht, oder ich hoffe, vereinfacht erzählt. Und Bienen sammeln das ein, tragen das ein. Es ist eigentlich normaler Waldhonig. Ist einfach ein Problem, er kristallisiert sofort in der Wabe.
Okay.
Und wenn der in der Wabe kristallisiert, bringst du den nicht mehr raus. Weil wenn du schleuderst, machst du die Wabe kaputt, aber der Honig kommt nicht raus, weil er fest ist und nicht mehr flüssig. Und das sind so Themen, wo du den Entscheid treffen musst, sagst, okay, was mache ich jetzt? Es gibt Imker, die schmelzen die komplette Wabe ein und gewinnen dann den Honig.
Mhm.
Wo ich sage, aus Lebensmittelsicht vielleicht nur das Zweitbeste. Oder aus hygienischer Sicht vielleicht nur das Zweitbeste. Dann gibt es welche, die haben gesagt, ja, sie füttern den Melizitose-Honig wieder der Biene, was vom Ansatz her gut wäre. Das Problem ist einfach, dass Bienen extrem viel Energie braucht, um das wieder aufzulösen. Sehr viel Wasser braucht und zum Beispiel Durchfallerkrankungen dann häufig passieren bei den Bienen. Und der bitterste Weg, das ist dann, den wir dann am Schluss gewählt haben, ist, wir haben den Honig ausgespült aus der Wabe. Also de facto haben wir unsere gesamte Honigernte verloren.
Okay.
Aber wir haben zum Beispiel in dem Moment zumindest die Wabe weiterverwenden können.
Da haben wir aus dem Grund so entschieden, dass wir die Wabe weiterverwenden können und nicht ein minderwertiges Produkt, oder?
Also für mich, also der Honig in der Wabe einschmelzen, das war für mich keine Diskussion gewesen.
Ja.
Also wir haben einen sehr hohen Ansatz an unser Produkt,
ja,
oder so hohe Ansprüche an unser Produkt, und das ist was, wo ich gesagt habe, das können wir nicht, also das geht für uns nicht.
Mhm.
Das funktioniert nicht. Und der Honig der Bienen zurückgeben, ist eigentlich das, was das Logischste wäre.
Ja.
Aber du musst einfach extrem aufpassen, dass sie nicht zu viel von diesem Melizidose-Honig haben.
Ja.
Weil wenn das zum falschen Zeitpunkt passiert oder sie keine Reinigungsflüge machen können im Winter oder was auch immer, dann verlierst du einfach die Völker,
ja,
durch diese Durchfallerkrankung.
Du musst dann wie langfristig auch halt,
genau,
denken, was...
Mhm. Und aber das sind einerseits klar auch wirtschaftliche Entscheidungen, um zu sagen, ja, will ich alle meine Völker verlieren?
Ja.
Willst du nicht. Aber du willst schon nicht, dass deine Völker, bös gesagt, elendig zugrunde gehen.
Mhm.
Und aber du bist immer in dem Spannungsfeld, aber das ist in jedem Unternehmen, glaube ich, dass du einfach eine gewisse Entscheidung mal treffen musst und wirklich auch dort nach bestem Wissen und Gewissen. Und
ja,
wir haben uns beraten intern, wir haben mit anderen Imkern geredet, wir haben Literatur befragt und haben am Schluss für uns eine Entscheidung getroffen, wo wir gesagt haben, okay, hinter dem können wir stehen. Das ist zwar ein bitterer Moment, wenn du die gesamte Honigernte de facto aus der Wabe auswäschen musst,
ja,
aber ja, so ist es mit der Natur.
Das ist auch etwas, wo wir beim Vorgespräch noch kurz eingedacht sind, und ich finde es jetzt so spannend, jetzt auch zum Anfang von unserem Gespräch wieder so den Bogen schlagen. Ihr als Unternehmen oder jeder einzelne Mitarbeiter ist ja irgendwo auch ein Teil von dem Volk oder von diesen Bienenvölkern. Und ihr seid wie so auch ein Anteil, wo ihr stimmen muss in dem Sinn. Also eben, ihr müsst die Entscheidungen schlussendlich auch dann treffen als Teil von dem Volk und auch wieder die Energieressourcen im Blick haben, die eigenen und das, was rundherum passiert, das, was als Ertrag kommt, das, was du reingibst, und dann irgendwo eben langfristig schauen, was ist für unser ganze Bee-Family-Volk, sage ich jetzt einmal so, das Beste oder der beste Weg auch. Kann man das so ein bisschen bildlich sagen?
Das ist immer, also ich sage als Unternehmen, hast du Mitarbeiter und aus oder ich sage immer, das Wichtigste ist ein Team.
Mhm.
Also ich habe sehr lange Teamsport gemacht und ich habe sehr viele Niederlagen erlebt als Team.
Mhm.
Wo ich auch gelernt habe, dass ein Team gut funktionieren muss, damit du erfolgreich sein kannst.
Ja.
Und aber ich denke, so ist es bei der Biene und bei uns ist es naheliegend, weil wir den Vergleich jeden Tag haben. Aber ich glaube, das ist für jedes Unternehmen so, dass du als Volk in dem Moment oder als Team funktionieren musst.
Mm.
Und gemeinsam Entscheidungen treffen musst. Ich glaube immer, es ist schon, gerade in so einem kleinen Team, wie es wir sind, ist es sehr, sehr wichtig, dass du gut miteinander funktionierst.
Wie viele Menschen sind ja jetzt da?
Also wir sind jetzt 4 Mitarbeiter mit mir.
Mm-hmm.
Und es ist ein sehr, sehr kleines Team. Und gerade da muss es sehr, sehr gut funktionieren. Weil wir sind ein kleines Unternehmen, aber wir sind ein vollwertiges Unternehmen. Aber wir betreiben eine Imkerei, wir haben eine Produktion, wo wir, ja, den Honig verarbeiten, abfüllen. Wir haben Auftragsabwicklung, wir haben Marketing, wir haben alle Disziplinen, die man in einem Unternehmen hat, einfach auf sehr, sehr wenig Köpfe verteilt oder wenig Schultern verteilt.
Mhm.
Und ich glaube, da musst du sehr, sehr gut funktionieren.
Ja.
Und du musst gute Leute haben, du musst positive Energie haben, sonst geht das, glaube ich, gar nicht.
Und manchmal schwierige Entscheidungen auch einfach wirklich treffen in dem Sinn, oder? Also
ich sage immer, nicht entscheiden ist die schlechteste Entscheidung.
Ja.
Und am Schluss, ja, du musst Entscheidungen treffen, das ist so.
Mhm.
Das muss, glaube ich, jedes Unternehmen, das muss jeder Unternehmer. Das ist ganz ein wichtiger. Und wie immer, im Nachhinein bist du immer schlauer.
Mhm.
Aber es ist einfach, manchmal ist der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt muss ich entscheiden. Und ich sage immer, ich überlege mir lang und dann entscheide und dann ist es so.
Mhm.
Ich habe immer gesagt, ich bereue nie.
Nicht hartere.
Nein, ich glaube immer, bereue ist das Schlechteste, weil ich sage immer, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, war es für mich die richtige Entscheidung, sonst hätte ich eine andere Entscheidung getroffen.
Mhm.
Und aber dann ein halbes Jahr später sage ich, ja, hätte ich nur, das bringt ja nichts.
Mhm.
In dem Moment habe ich mich entschieden, weil nach allem Abwägen, Bauchgefühl, Kopf, was es auch immer war, habe ich gesagt, hey, das ist jetzt die Entscheidung und das machen wir so.
Mhm.
Und dann war es in dem Moment das Richtige, sonst hätten wir es ja nicht gemacht.
Mhm.
Und aber um das dann ein halbes Jahr später ist, ist immer irrelevant. Darum sage ich immer, bereue ist, glaube ich, das Schlechteste, was man machen kann.
Ja, braucht viel Energie, auch für nichts dann, oder, schlussendlich. Also man leitet dann ins Bereuen ja auch irgendwo noch seinen Fokus hinein.
Absolut. Und, aber ich glaube, für mich als Mensch sowieso, ich sage immer, alle meine Entscheidungen habe mich zu dem gemacht, was ich heute bin.
Mm.
Und ich habe in meinem Leben nicht immer nur gute Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, das ist im Unternehmen auch so. Du triffst nicht nur gute Entscheidungen.
Mm.
Aber eben nicht entscheiden oder nicht machen, bringt auch nichts. Mm. Also ich glaube, du musst sicher abwägen, was du alles machst.
Ja.
Also wo ich das Unternehmen gekommen bin, wir waren klein, flexibel. Davor waren wir ein großes Unternehmen, ein Konzern. Du hast sehr viele... Du hast für viele Dinge sehr, sehr lang gebraucht, bis du hast umsetzen können.
Ja, von der Agilität her.
Genau, und jetzt haben wir plötzlich gemerkt, hey, super, wir können ja alles. Und du merkst aber irgendwann mal, du kannst auch nicht zu viel machen.
Auch wenn du alles kannst, musst du nicht alles machen.
Ja, und du musst einfach abwägen, wenn ist der richtige Zeitpunkt. Und, ja. Und du überforderst auch dich selber und alle Mitarbeiter, wenn du zu schnell, zu viel jeden Tag änderst. Das ist schwer, es bringt nichts. Und da bin ich voll in die Falle getippt, am Anfang wirklich voll übermotiviert. Ja, jetzt müssen wir das ändern und das ändern und das ändern. Und du merkst irgendwo, ja, wenn dann am dritten Tag Leute zu dir kommen und sagen, ja, machen wir das jetzt schon so oder anders oder wie ist das jetzt? Und
dann
sagst du, okay, gut, also auch da, du, Menschen müssen sich wieder anpassen du, und manchmal sind so kleine Iterationsschritte fast schlauer, als wenn du jeden Tag immer alles umbaust.
Mm.
Aber das habe ich auch lernen müssen. Und der Vorteil ist aber in einem kleinen Unternehmen, du kannst schnell und flexibel entscheiden und auch umsetzen.
Mm-hmm.
Das ist grundsätzlich schon so. Aber du musst einfach auch alles selber umsetzen.
Mhm.
Also ich habe am Anfang zum Beispiel ganz viele neue so Geschenksets entworfen.
Mhm.
Und habe das mega cool gefunden. Und habe gesagt, hey, ja, das finde ich ein tolles Set, das machen wir jetzt. Aber du musst natürlich, du musst eine Kalkulation haben, du musst eine Beschreibung haben, du musst Produktfotos haben, du musst es auf die Webseite stellen, du musst sie in dein System pflegen und. Da steckt immer auch was dahinter.
Mhm.
Und dann habe ich lernen müssen, okay, das macht keinen Sinn, wenn du da jede Woche... drei coole neue Geschenksets, die du überlegst, weil es, wie der Aufwand ist fast zu hoch.
Mhm.
Und ich glaube, da ist schon wichtig, dass du irgendwann mal einpendelst zwischen wir machen, aber ja, manche Sachen sind vielleicht jetzt nicht richtig, sondern erst in einem halben Jahr. Ja.
Mhm. Als Timing dann irgendwie dementsprechend für dich so das natürliche Wachstum auch
in dem Sinn. Absolut. Und ich glaube immer, gewisse Dinge poppen ja in deinem Hirn auf und dann denkst du, das muss ich machen. Und manchmal ist es wirklich gut, wenn du es quasi wie aufschreibst und mal auf die Seite legst.
Mm.
Und manche Dinge verflüchtigen sich wieder.
Mal Ruhe lassen,
in dem genau. Sinn. Und manche Dinge kommen immer wieder.
Mm.
Und ich glaube, das ist es ja dann auch, das habe ich da sehr oft erlebt, dass man so gewisse Themen sind immer wieder aufpoppt.
Mm-hmm.
Also in einem Rhythmus von, weiß nicht, 3 Monaten oder 5 Monaten oder so, plötzlich immer hast du wieder über das Thema geredet und wieder über das Thema geredet und nochmal über das Thema geredet. Und dann irgendwann merkst du, okay, das ist wichtig, das müssen wir machen.
Da ruft die so ein bisschen.
Genau. Mhm. Und dann gibt es so Sachen, wo du denkst, hey, das ist eine mega coole Idee. Und dann merkst du aber irgendwie, ja, es ist, ja, ist vielleicht erst in 2 Jahren der richtige Zeitpunkt oder in 3 Jahren, in einem halben Jahr oder was auch immer.
Mhm.
Und ich glaube, das ist schon so ein Thema, wo du für dich herausfinden musst, aber wenn... Wie viel mache ich wirklich, wenn ich der richtige Zeitpunkt für Dinge und nicht einfach nur konstant nur am Ändern bist?
Ja.
Das ist, glaube ich, zum Teil manchmal auch fast zu viel.
Weniger ist manchmal mehr. Auch, oder?
Absolut. So, Absolut.
Ich würde gerne mal da noch zu dem schönen Garten, wo da gerade zu meiner linken Seite, wenn ich da sitze, ist. Man sieht ihn ja jetzt leider nicht, aber gerne mal auch auf die Homepage gehen, weil es ist wirklich ein wunderschöner Ort, wo ihr da mit der Natur
oder zusammen arbeiten.
Ja, oder genau. Sag mal noch, du hast gesagt, ihr habt auch Führungen da. Es gibt auch Möglichkeiten zum Partnerschaften oder Patenschaften mit euch so quasi machen, wo man auch zum Beispiel Unternehmen könnt bei euch bei sich aufnehmen, quasi, wenn es ins Ganze reinpasst. Ihr müsst doch da mal noch mit, wenn ihr so gegen aussen auch noch an eurem Wissen weitergebt oder auch mit dem wollt ihr ein bisschen näher wieder in die Gesellschaft reinkommen, was die Bienen machen.
Also genau, wir haben unseren Bienengarten, wo wir einfach versuchen, zum Thema Biodiversität und logisch wie so Tonikbienen ein bisschen den Leuten näher bringen. Wir haben zum Beispiel auch verschiedenste Bienenbehausungen aller Arten.
Mhm.
Also wir haben zum Beispiel das sogenannte Swiss Tree. der ist eigentlich quasi, kommt aus einer Organisation raus, die heißen Free the Bees, die sehr spezielle oder andere Ansätze wählen als ein klassischer Imker. Also wirklich eine Gegenbewegung sind, aber trotzdem auch zum Teil sehr, sehr spannende Sachen haben. Und wir möchten einfach den Leuten auch immer zeigen, die Holzkisten, die meistens noch bunt sind, die man kennt, das ist eigentlich nicht zwingend die natürlichste Behausung für Bienen, sondern das ist eigentlich die Behausung, wo der Imker für Bienen sich ausdenkt hat.
Und wo da gibt's, einfacher ist auch für einen Mensch, um es dann genau, ernten.
Oder? Am Schluss, also zum in dem Moment böse bewirtschaften.
Oder betreuen, vielleicht betreuen auch schon
und alles. Und wir versuchen da einfach auch den Leuten ein bisschen zeigen, woher kommt die Biene, dass sie eigentlich in einer Baumhöhle gelebt hat, dass es da verschiedene Sachen gibt. Wir nehmen sie ein bisschen mit auf deren Werk, erzählen natürlich viel über Bienen. Wir haben natürlich die herkommen und knapp den Unterschied zwischen Wespe und Biene kennen. Dann haben wir natürlich auch Leute da, die ja wirklich tief im Thema sind. Aber es soll einfach so ein bisschen erzählen sein, dass man aber auch wieder das Thema, hey, wir haben einen Garten, der blüht viel, da ist ein bisschen Unordnung vielleicht da. Wir haben aber auch Lebensräume für Wildbienen geschaffen. Wir haben Totholz da, wir haben Sand da, wir haben verschiedene Sachen da. Wir haben natürlich auch Wildbienenhotel aufgehängt, weil es für die meisten Menschen einfach so das Einfachste ist, zum merken, hey, da waren Wildbienen drin. Mhm. Und ja, und die Führungen sind eigentlich für uns spannend, weil wir, ich glaube, wir haben ein Produkt, das nicht selbsterklärend ist. Mhm. Die Leute sehen einen Honig in einem speziellen Glas, der noch vielleicht relativ teuer ist aus ihrer Sicht. Und was wir eigentlich da versuchen, ist einfach auch ein bisschen erzählen, hey, was steckt dahinter? Einerseits auf der Naturseite, aber andererseits so, wie aufwendig ist es überhaupt, um so ein Glas Honig am Schluss fertig zu haben? Mhm. Wie viel Handarbeit steckt für uns dahinter? Mhm. Und so ist es eigentlich ja, wir sagen immer, Führung geht 1,5 Stunden. Die meisten gehen so 2,5 Stunden. Die längste, die ich gemacht habe, waren 3,5 Stunden.
Wow.
Also es zeigt auch, dass es für die Leute eigentlich spannend das Thema ist, weil Bienen sind extrem spannend. Und die meisten Leute reagieren sehr, sehr positiv auf das Thema Bienen. Und ja, aber dann fangen sie an, Fragen zu stellen und dann diskutierst. Und wir merken auch jetzt da, dass es gibt so viele Themen, die man wieder streift und wo man eintauchen könnte und. Und darum ist eigentlich das Thema Führung für uns super spannend, weil wir auch einfach ein bisschen näher bringen können, was wir machen. Und das Thema Partnerschaft ist einfach so, dass die Imkerei, so wie wir sie betreiben, wirtschaftlich nicht optimal ist, nennen wir es mal so. Also wenn wir als Imkerei wirtschaftlich erfolgreich sein wollen, dann müssten wir anders imkern. Also ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, es wäre mehr Massentierhaltung.
Mhm.
Und das haben wir immer gesagt, das machen wir nicht. Und mit deiner Partnerschaft suchen wir einfach Unternehmen, die uns als Unternehmen, unser Gedankengut unterstützend und deiner Partnerschaft für einen Standort, Erfolg oder was auch immer übernehmen. Und da können coole Partnerschaften daraus entstehen. Wir haben auch verschiedene Firmen gehabt, die haben dann auch bei sich ein Interview mit dem Imker bei uns gemacht, haben ein Video geschnitten mit der Biene und wirklich diese Informationen über die Natur und über Bienen auch quasi in ihrem Mitarbeiter- und Kundenkreis weitergeben.
Ausgeschwärmt.
Genau, sie sind ausgeschwärmt. Und da sind ganz coole Sachen zum Teil daraus entstanden. Und es soll ja so sein, dass die Firma auch einen Nutzen daraus hat und das auch in der Kommunikation nutzen kann.
Mhm.
Natürlich auch wieder, man kann es auf zwei Arten machen. Das eine ist einfach Greenwashing, dass ich sage, hey, ja, ich mache halt schon irgendwas. Also sprich, ich zahle irgendwo ein paar Franken und fühle mich besser. Aber letztendlich, sie machen zumindest was und das finde ich schon mal positiv.
Ja.
Und wir möchten natürlich immer mehr ins Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsprojekt hineingehen. Mhm. Die ersten Projekte haben wir dort auch schon, wo wir wirklich dann zum Teil mit Firmen einen kompletten Standort Bern aufbauen, wenn die Bedingungen passen.
Auf dem Firmengelände in dem Sinn?
Also ja, aber wirklich, wenn die Bedingungen passen. Mhm. Also physisch ist wichtig, dass wir haben früher auch den Fehler gemacht, wir haben wirklich so Bienenvölker zu Unternehmen gestellt und haben aber einfach auch gelernt, das bringt nichts. Mhm. Also es bringt den Bienen nichts, es bringt uns nichts, es bringt glaube ich auch dem Unternehmen nichts.
Mhm.
Also wenn du es machst, wieder mach es richtig.
Ja.
Dann musst du aber auch eine entsprechende Fläche rundum haben, wo für Bienen funktionieren. Aber einfach mit dem Industriegebiet, wo es im Umkreis von 2 Kilometern keine einzige Pflanze hat, bei uns gesagt, eine Bienenvolk anstellen, das ist es nicht, das ist nicht das Richtige.
Also zuerst Gegebenheiten.
Genau, und wir haben immer gesagt, wenn ihr das unterstützen wollt, wir haben Standorte, die funktionieren, ihr könnt gerne Patenschaft für Bienenvolk bei uns übernehmen, ihr könnt das besuchen kommen, wir können Sachen machen gemeinsam, alles gut, aber wir stellen nicht irgendwo einfach ein Bienenvolk an, damit
es gut aussieht.
Genau, das machen wir nicht mehr. Aber wir sind immer mehr Treiber mit Firmen, solche, wir nennen es Lebensräume zum Diskutieren. Gerade gestern noch eine Anfrage gehabt, die haben einen sehr grossen Garten, der aber heute einfach grün ist, das aber wirklich ein bisschen blühender gestalten, ein bisschen mehr Biodiversität reinbringen und dann vielleicht auch Bienen reinbringen. Und das machen wir natürlich gerne und schon ist gerne. Weil es zeigt aber auch wieder, viele Unternehmen denken langsam in die Richtung. Nachhaltigkeit wird wichtiger. Das Erste, was ein Unternehmen macht, ist meistens Photovoltaikanlage und LED-Glühbirne in die Schraube, also quasi, was aber so ein Beitrag ist. Aber wenn es dann in das Thema Naturbiodiversität geht, ist natürlich das Thema Bienen auch spannend, weil es ist positiv behaftet, man kann es angreifen, also Bienen selber vielleicht nicht angreifen, aber es ist greifbarer, fassbarer, sichtbarer. Also Photovoltaikanlage ist schon sichtbar, aber es hat keine Emotion. Biene auf der Blume hat noch Emotion. Und das kann eine positive Emotion sein für die Mitarbeiter. Also man kann ja auch Bänkchen anstellen, dass die ihre Mittagspause halt verbringen können. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Und ja, längerfristig möchte man eigentlich mehr in das Thema eintauchen.
Und da wäre jetzt gerade noch meine abschließende Frage, um da so ein bisschen den Rahmen zu schliessen. Du hast es richtig gesagt, wir könnten da, glaube ich, überall noch so ein bisschen tiefer eintauchen. Aber mal so einen Rundumschlag haben wir, glaube ich, gemacht. Wo gehen die Wurzeln an? Wo führt es noch so ein bisschen durch in der nächsten Zeit? Was hast du für Visionen? Oder ist es vielleicht im Moment auch einfach mal Ruhe lassen, dem den Raum geben, der da ist?
Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel verändert in der Zeit, wo ich da bin.
Wie lange bist du jetzt dabei?
Knapp 5 Jahre. Und wir haben im Unternehmen selber sehr, sehr viel verändert auf der Honigseite. Also es fängt an, wir haben die Produktion komplett umgestellt, den Produktionsraum komplett umgebaut. Da hat es ganz, ganz viele Sachen gegeben. Und mein anderes Projekt war dann wirklich auch die Imkerei. Nochmal weiterentwickeln, in eine neue Richtung entwickeln. Das braucht aber Zeit. Und das habe ich ganz ehrlich auch ein bisschen unterschätzt. Klar, jetzt könnten wir reingehen und sagen, wir kaufen uns 200 Bienenvölker ein oder 50 Bienenvölker ein und stellen ein paar Kisten auf und tun die Bienenvölker in die Kiste und gut ist. Aber das ist ja nicht unser Ansatz. Und so braucht Veränderung in der Imkerei sehr, sehr viel Zeit. Weil es spielt natürlich auch natürliche Sachen mit. Zum Beispiel letztes Jahr war ein Jahr, wo im Frühling extrem viel Regen war. Es waren fast keine Bienenschwärme, letztes Jahr zum Beispiel. Es war, sag ich mal, ja, wir können immer klönen als Imker, das ist gut. Es ist immer entweder zu kalt, zu warm, zu heiß, zu nass.
Ich glaube, immer wenn du mit der Natur zu tun hast,
genau, ist nie optimal. Aber letztes Jahr war wirklich ein schwieriges Jahr mit dem Zementhonig und mit dem sehr viel Regen, den man hatte im Frühling oder Frühsommer. Und mein Ziel ist schon, dass wir in der Imkerei nochmal einen riesen Schritt vorwärts kommen. Dass wir stellen jetzt so ein komplettes Format um. Es gibt verschiedenste von diesen, sage ich jetzt mal, Bienenbehausungen oder Bienenkisten, gibt es unterschiedliche Formate. Wir stellen komplett Format um. Das ist eine sehr, sehr große Übung, die wir da machen. Und das sind jetzt mal für mich kurzfristig die nächsten Sachen. Und der Rest, ich glaube immer, wenn du einen guten Job machst, wenn du dich bemühst, wenn du aber hohe Ethik hast, wenn du sorgfältig mit Kunden umgehst, ich glaube, dann kommt das irgendwie zurück und es ergeben sich Sachen und alles. Und ich war nie der Mensch, ich hab nie, keine Ahnung, einen Karriereplan gemacht oder was, sondern ich sage immer, mach einen guten Job und dann ergeben sich neue Sachen. Und
sonst stöhnt den.
Ja, genau. Also ich hab das immer gemacht. Ich habe gesagt, ich will einen Job, der mir Spaß macht. Wenn ich Spaß dabei habe, dann mache ich es meistens gut. Und wenn ich es gut mache, dann ergeben sich neue Möglichkeiten. Und ich glaube, so ist es auch fürs Unternehmen, dass wenn wir gut sind, wenn wir Spaß haben, wenn wir positive Energie auch ein bisschen ausstrahlen, ich glaube, dann entstehen neue Sachen. Und nachdem lerne ich so ein bisschen und ich glaube, aber es ist immer, wenn du gute Sachen machst, es kommt vielleicht nicht von der gleichen Person zurück, es kommt in dem gleichen Jahr zurück, aber ich glaube, irgendwann kommt es zurück. Und ich denke, so ist es für uns als Unternehmen auch. Und ja, ich glaube einfach, wir müssen dann wirklich einen guten Job machen, einen sorgfältigen Job machen und dann ergeben sich ganz viele neue Sachen. Und zu viel planen ist, glaube ich, da auch nicht richtig, weil manchmal muss schon ein paar Sachen auf dich zukommen lassen. Und ja, wenn ich glaube, wenn du zu viel planst und zu verbissen auf den Plan zuarbeitest, dann siehst du die Sachen, die so kommen, siehst du nicht oder bemerkst sie vielleicht nicht, weil du zu sehr fokussiert bist auf den Plan und auf den Weg, den du gehen musst. Und schon ist vielleicht gleich wenig links und rechts. Und ja, für uns, ich glaube, es ist immer alles, was ich mir vorgenommen habe, hat sich da innerhalb von einem halben Jahr wieder über den Haufen geschmissen. Und ich habe wirklich auch gelernt, zu sagen, hey, komm, wir kennen unseren groben Weg und den Rest lassen wir ein bisschen auf uns zukommen.
Das ist doch ein sehr schöner Schlusssatz. Dann lassen wir das so offen. Danke vielmals für die Zeit, die du uns geschenkt hast und so viele spannende Informationen weitergegeben hast. Ich hoffe, alle sind jetzt ein bisschen näher nochmal an den Bienen dran. Und wer noch tiefer eintauchen will, ich tue natürlich dann alles verlinken und ihr findet dann die Bee-Family auch, falls ihr mal eine Führung machen wollt hier oder einfach den schönen Ort mal geniessen kommen und natürlich auch einen vielleicht schönen Honig noch mitnehmen. Wir haben nämlich da ganz, ganz schönes, kleines Atelier, trifft es fast mehr wie Laden, würde ich jetzt sagen. Also wirklich mit ganz viel hochwertigen Honig, wo man übrigens auch speziell bestellen mit Beschriftungen und so weiter. Aber da findet ihr alles dann auch auf der Homepage. Danke vielmals, Matthias.
Danke dir vielmals.
Bis ein anderes Mal.
Sehr gerne.
Tschüss, ciao. Danke vielmals fürs Zuhören und schön bist du da bei den Wurzeln gelandet. Wenn du etwas hast mitnehmen können, abonniere den Wurzelgespräche-Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich auch gerne inspirieren lassen. Ich freue mich natürlich auch über deine Rückmeldung, welchen Impuls du aus dem Wurzelgespräch mitnimmst. Ganz nach dem Motto «Zusammen wurzeln und wachsen». Bis bald!